Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt und ich begrüße Sie herzlich. Auch in dieser Podcast-Folge widmen wir uns einem äußerst wichtigen Thema, der Prävention von Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen. Gewalt am Arbeitsplatz ist leider keine Seltenheit mehr und kann schwerwiegende Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen haben. Wir werden daher verschiedene Aspekte dieses Themas beleuchten, darunter die Identifizierung von Risikofaktoren, präventive Maßnahmen, rechtliche Rahmenbedingungen und bewährte Praktiken. Unser Ziel ist es, Ihnen Informationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um Arbeitsplätze sicherer und angenehmer zu gestalten und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu schützen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. In einem belebten Krankenhaus, wo die Gänge von eiligen Schritten und dem Summen medizinischer Geräte erfüllt waren, spielte sich eine Geschichte ab, die das Thema Schutz am Arbeitsplatz, Prävention gegen Gewalt und Aggression näher beleuchtet. Die Protagonistin dieser Erzählung ist Dr. Sarah Müller, eine engagierte Ärztin in der Notaufnahme dieses Krankenhauses. Sarah liebte ihre Arbeit, doch in letzter Zeit sah sie sich zunehmend mit einer beunruhigenden Realität konfrontiert: Gewalt und Aggression gegen das medizinische Personal. Die Situation hatte sich verschärft, als Sarah Zeugin wurde, wie eine Patientin, die unter starken Schmerzen litt, ihre Frustration an einer Krankenschwester ausließ. Dieser Vorfall brachte Sarah dazu zu handeln. Sie wusste, dass Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz im Gesundheitswesen nicht toleriert werden dürfen. Sarah schloss sich mit ihren Kollegen zusammen, darunter Krankenschwestern, Pfleger und Sicherheitspersonal, um eine Strategie zur Prävention von Gewalt und Aggression zu entwickeln. Sie organisierte Schulungen für das gesamte Team, um sie in Deeskalationstechniken und Konfliktmanagement zu schulen. Darüber hinaus implementierten sie Sicherheitsprotokolle, um das Personal in Notfallsituationen zu schützen und einen klaren Plan für den Umgang mit aggressiven Patienten oder Besuchern zu haben. Die Bemühungen von Sarah und ihrem Team zeigten Wirkung. Die Mitarbeitenden fühlten sich besser vorbereitet und unterstützt, um mit potenziell gefährlichen Situationen umzugehen. Die Anzahl der Zwischenfälle von Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz ging deutlich zurück und das Arbeitsumfeld wurde sicherer und angenehmer. Sarahs Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Engagement, Zusammenarbeit und die richtigen Maßnahmen dazu beitragen können, das medizinische Personal im Gesundheitswesen vor Gewalt und Aggression zu schützen. Durch ihre Entschlossenheit und ihren Einsatz trug sie dazu bei, eine positive Veränderung in ihrem Arbeitsumfeld herbeizuführen und setzte ein wichtiges Zeichen für den Schutz am Arbeitsplatz im Gesundheitswesen. Ja, Übergriffe auf Beschäftigte kommen in nahezu jedem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens vor. Inzwischen sind diese auch gut dokumentiert. Doch beim Umgang mit Menschen in außergewöhnlichen Situationen funktionieren klassische Strategien nur sehr eingeschränkt. Sich wehren steht dann meist im Widerspruch zum Betreuungsverhältnis. Müssen aber Aggression und Gewalt hingenommen werden? Natürlich nicht. Jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte hat Anspruch auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Man spricht von Gewalt und Aggression, wenn die Handlung einer Person einer anderen Person körperlich oder seelisch schadet oder schaden kann oder von ihr als bedrohlich wahrgenommen wird. Neben körperlicher Gewalt und Aggression oder sexuellen Übergriffen gehören auch nonverbale Drohungen durch Mimik und Gestik sowie Beschimpfungen und Beleidigungen dazu, ebenso verbale sexuelle Belästigung. Entscheidend für Betroffene ist das subjektive Erleben von Aggression oder Bedrohung, von Beleidigung oder Belästigung. Dabei ist auch Folgendes klar. Betroffene bewerten das Erlebte im Nachhinein als weniger bedrohlich, wenn klar wird, dass die aggressiv handelnde Person in diesem Moment keine anderen Verhaltensweisen zur Verfügung hatte. In vielen Situationen werden gewalttätige Vorkommnisse nicht überlegt oder gar geplant herbeigeführt. Es kommt zu einer Eskalation, weil sich jemand in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, zum Beispiel, weil er sich nicht angemessen behandelt fühlt oder sich nicht anders zu helfen weiß. Die Hintergründe und Ursachen für die Entstehung von Gewalt und Aggression sind komplex. Wer im Sozial- und Gesundheitswesen begleitet, behandelt und gepflegt wird, fühlt sich in der Regel verletzlich. Diese Verletzlichkeit macht empfindlich für Wartezeiten, unbefriedigende Antworten und unerfüllte Wünsche. Diese allgemeinen psychosozialen Notlagen und die besonderen Hintergründe von Krankheiten und Behinderungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Gewalt und Aggression. Und auch Angehörige, Freunde und Begleitpersonen können davon berührt sein. Die Folgen aggressiver und gewalttätiger Ereignisse für Betroffene lassen sich vereinfacht in drei Kategorien einteilen: körperliche Schäden und Verletzungen, psychische Folgen, Konsequenzen für die Arbeitsbeziehung mit Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten sowie Besucherinnen und Besuchern. Die Atmosphäre in diesen Einrichtungen und auch der Schutz der Mitarbeitenden wird bestimmt von der Kommunikationskultur innerhalb des Unternehmens, zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Klientinnen und Klienten wie auch ihren Angehörigen. Eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden in Entscheidungen einbezogen werden, die ihren Arbeitsalltag betreffen, in der ein wertschätzendes und offenes Miteinander gelebt wird und Misserfolge zur Suche nach besseren Lösungen führen, kann eine deeskalierend wirkende Atmosphäre schaffen. Klare Aussagen der Unternehmensführung zum Schutz der Würde und der Rechte der Beschäftigten helfen, zu enttabuisieren und Gewalt aktiv zu verhindern. Um ein Bild davon zu bekommen, welche Gewalterfahrungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich machen, bieten sich persönliche Gespräche, Gruppendiskussionen oder auch anonyme Befragungen per Fragebogen an. Erfahrungsgemäß zeigen die Ergebnisse, dass die Kollegen und Kolleginnen viel mehr erleben und hinnehmen, als durch Verbandbucheinträge oder interne Unfallstatistiken dokumentiert ist. Wenn die Themen Aggression und Gewalt und sexuelle Belästigung bisher nicht offen thematisiert wurden, besteht die Gefahr, dass die Beschäftigten sich dazu nicht äußern. Im Vorfeld von Befragungen ist es deshalb notwendig, dass über das Thema informiert wird und die Unternehmensleitung ihre Haltung zum Umgang damit offenlegt. Der nächste Schritt ist dann die Erstellung eines Präventionskonzeptes, das ich nun im Näheren erläutern werde. Bei der Entwicklung eines Präventionskonzeptes geht es zum einen darum, die Eskalation von Aggressionen zu vermeiden, die Häufigkeit aggressiver Verhaltensweisen zu reduzieren und somit auch Gewaltvorfälle zu verhindern. Zum anderen sollen die Organisation und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mögliche Notfälle vorbereitet sein. Das beinhaltet Schutzmaßnahmen gegen unmittelbare Folgen und darüber hinaus Konzepte für Erstbetreuung und Nachsorge, falls es doch zu physischen oder psychischen Verletzungen kommt. Geschulte und in das Präventionskonzept eingebundene Mitarbeitende sind zuversichtlicher, kritische Situationen meistern zu können. Und erfahrene Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. erfahrene Arbeitsschützer wissen das Bereich. Sämtliche Maßnahmen orientieren sich am sogenannten Top-Prinzip. Das gilt auch für die Prävention von Gewalt. Und da steht T für technische Maßnahmen, O für organisatorische Maßnahmen und P für personenbezogene Maßnahmen. Bei den technischen Maßnahmen stehen natürlich die baulichen Maßnahmen im Vordergrund, zum Beispiel für die Mitarbeitenden barrierefreie Arbeitswege und Arbeitsplatzgestaltung, überschaubare und gut einsehbare Bereiche, geschützte, abschließbare Bereiche oder trennende Elemente wie Empfangstheken, gut verständliche Leitsysteme und Erklärungen, angenehme Beleuchtung, Pausenräume für ungestörte Erholung, Rückzugsräume. Zum Schutz der Mitarbeitenden empfehlen sich Barrieren am Empfangstresen in der Notaufnahme, Anzeigen mit Informationen zur voraussichtlichen Wartezeit, Alarmierungsanlagen, räumlich getrennte, kleinere Wartebereiche ohne Sichtkontakt zum Empfang. Bei den organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen steht die Kommunikation im Vordergrund. Eine offene Kommunikation trägt dazu bei, Gewalthandlungen vorzubeugen oder ihr Auftreten zu verhindern. Deshalb müssen Mitarbeitende Defizite und Probleme ohne Furcht vor Konsequenzen ansprechen können. Dies schafft Sicherheit und Vertrauen. Bewährt hat sich, wenn die Verantwortlichen auf allen Ebenen dazu verpflichtet werden, das Thema Gewalt regelmäßig mit Mitarbeitenden zu besprechen und sie dafür zu sensibilisieren. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, motivierte Mitarbeitende entsprechend zu schulen und als Ansprechpersonen zu benennen. Der nächste Punkt sind verlässliche Verhaltensrichtlinien. Machen Sie deutlich, dass Beschäftigte aggressives oder gewalttätiges Verhalten oder sexuelle Belästigungen nicht hinnehmen müssen. Formulieren Sie eindeutige Handlungsanweisungen für den Umgang mit Gewalt und Aggression und definieren Sie klare Grenzen für unangemessene Gegenwehr. Erstellen Sie eine Hausordnung bzw. formulieren Sie vertragliche Regeln für Klientinnen und Klienten. Damit signalisieren Sie, dass dem Unternehmen Würde und Unversehrtheit seiner Beschäftigten wichtig sind. Unterweisen Sie die Beschäftigten zu den Schutzmaßnahmen und lassen Sie die Übungen nach dem Notfallplan durchführen. Und ziehen Sie Konsequenzen aus Vorfällen, bringen Sie Vorfälle unter Umständen zur Anzeige oder kündigen Sie Betreuungsverträge. Ja, und der wichtigste Punkt ist die Einführung eines Aggressions- und Deeskalationsmanagements. Sensibilisiertes und in Deeskalationstrainings geschultes Personal ist in der Lage, viele Konflikte zu deeskalieren und in Notsituationen eher angemessen und besonnen zu handeln. Ein Aggression- und Deeskalationsmanagement in Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens behandelt verschiedene Aspekte, je nach Tätigkeitsbereich der Einrichtung oder des Dienstes, der Art der Klientel und anderer Rahmenbedingungen liegen die Schwerpunkte und der Umfang anders. Dennoch existieren einige Grundregeln, bei denen man davon ausgeht, dass sie zur Beruhigung und Schadensvermeidung beitragen. Erstens, zeigen Sie Empathie, Sorge, Respekt, Ernsthaftigkeit und Fairness. Zweitens, sprechen Sie mit ruhiger, möglichst tiefer Stimme. Drittens, bleiben Sie realistisch. Können Sie diese Situation allein bewältigen? Viertens, kontrollieren Sie nicht Ihr Gegenüber, sondern kontrollieren Sie die Situation. Fünftens, falls möglich, teilen Sie die Risikoeinschätzung, die Entscheidungen, Verantwortung und Handlungen mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Und letztens, Deeskalation wirkt am besten als frühe Intervention. Weitere Punkte, die hier berücksichtigt werden können, sind folgende. Versuchen Sie Zeit zu gewinnen für sorgfältige Entscheidungen, um Spannung abzubauen. Distanzieren Sie sich von der Situation, atmen Sie ein paar Mal durch, schauen Sie ein paar Sekunden aus dem Fenster. Wichtig, halten Sie mehr als eine Armlänge Abstand zu Ihrem Gegenüber und sorgen Sie dafür, dass sich keine fremden Personen in Ihrem Rücken befinden. Intervenieren Sie mit sichtbarem Selbstbewusstsein, aber ohne zu provozieren. Stehen Sie breitbeinig, mit geradem Rücken und sprechen Sie fest und bestimmt. Zuhörende, die Kinder haben, wissen genau, was ich meine. Beachten Sie gegebenenfalls auch die Sicherheit unbeteiligter Personen. Diese Grundregeln allein reichen in einer Risikosituation nicht aus. Mitarbeitende sollen weitere Maßnahmen kennen und anwenden, um die Situation möglichst ohne psychische und körperliche Schäden zu bewältigen. Solche Maßnahmen sind das Erlernen einfacher körperlicher Abwehrtechniken, die Entscheidung, die Flucht zu ergreifen, wenn die Situation zu bedrohlich wird. In solchen Fluchtsituationen ist es hilfreich, die richtige Kleidung zu tragen. Geschlossene Schuhe mit rutschfesten Sohlen, das Vermeiden von Schmuck, das Vermeiden des Tragens von Halstüchern oder Schals. Wenn mehrere Mitarbeitende im Raum sind, bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung, das heißt, wenn alle anderen Deeskalationsstrategien versagt haben, ist in Ausnahmefällen eine vorübergehende Einschränkung der Freiheit der aggressiv handelnden Person zulässig. Rechtsgrundlage ist hier der rechtfertigende Notstand gemäß § 34 des Strafgesetzbuches. Ja, das war's für diese Folge. Relevante Informationen habe ich wie immer in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Episode geht es dann um das Handeln nach einem Gewaltvorfall. In dieser Podcast-Folge haben wir also gesehen, wie Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz nicht nur eine Realität ist, sondern auch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Doch wir haben auch zu Beginn des Podcastes die inspirierende Geschichte von Dr. Sarah gehört, die aktiv wurde, um Präventionsmaßnahmen zu ergreifen und für ein sicheres Arbeitsumfeld zu sorgen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Prävention gegen Gewalt und Aggression nicht nur eine Verantwortung der Arbeitgebenden ist, sondern auch eine Aufgabe für uns alle. Durch Schulungen, klare Richtlinien und die Förderung eines respektvollen Arbeitsumfeldes können wir alle dazu beitragen, Gewalt und Aggression zu reduzieren und das Wohlbefinden aller Beschäftigten zu schützen. Lassen Sie uns also weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Arbeitsplätze sicherer und angenehmer zu gestalten, denn jeder von uns verdient es, an einem Ort zu arbeiten, an dem er sich geschützt und respektiert fühlt. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.